Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir bei Dörte von Köhnen-Bittorf zu Besuch. Bereits 1982, mitten in München in einem Großmarkt, bekam Dörte, völlig überraschend, von Unbekannten ein Buch geschenkt. Hören Sie, wie die Geschichte weitergeht. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Ich fühle eine neue Erde. Ich fühle einen Neubeginn. Im Wunder, wo ich werde, zum Bewusstsein des Seins ich bin. Ich fühle eine neue Menschheit, erkennend ihren wahren Sinn, erwachen das Gefühl von Freiheit im Bewusstsein des Seins ich bin.
Lieber Sai Baba, ich reiche dir jetzt hiermit diese Aufnahme da, weil ich glaube, dass du möchtest, dass ich das jetzt weitergebe, das, was ich erlebt habe mit dir, dass du mir im Traum erschienen bist, dargereicht durch dich ins heilige Feuer, das du bist. Nur der erreicht dich, der in allem mit dir eins ist. Ich bin das alles durchdringende kosmische Bewusstsein, das in Lebewesen erschienen ist und sich in deren Ein- und Ausatmen manifestiert hat. Amen.
Liebe Dörte, wie begann dein Weg zu Sai Baba und wann war das?
Das war 1992, als ich in der Habichtswaldklinik war. Aber es hat eine große, lange Vorgeschichte, weil ich das alles gar nicht gewusst habe. Also ich fange vielleicht genau da an, wo ich Fragen hatte. Und zwar begann das circa 1982. Da war ich mit meinem Mann in München zum Einkaufen. Wir kauften für einen Monat im Großmarkt ein. Und es waren zwei Männer da, die mir ein Buch geschenkt hat. Also ein Buch habe ich geschenkt bekommen. Und ich habe mich noch gewundert und habe auch noch zu meinem Mann gesagt, das gibt's doch nicht, dass in der heutigen Zeit etwas verschenkt wird. Naja, wir haben es weiter eingepackt und zu Hause habe ich das Buch dann zur Hand genommen und bei Gelegenheit gelesen.
Welches Buch war das?
Das kann ich eben nicht sagen, weil es handelte über die indische Mythologie und dass jeder ein Geistführer hat und also was wusste ich zu der Zeit nicht. Und heute glaube ich auch, dass die, nach meiner Erfahrung, die ich erlebt habe, glaube ich jetzt, dass das Buch, was ich in München zur Hand bekommen habe, dass es Engel gewesen sind. Denn die Geschichte geht so weiter, dass ich in dem Buch gelesen habe und eines Tages in der Zeit, wo ich das Buch las, bekam ich einen Traum, wo mir ein Gesicht erschien, das war dunkelhäutig, ich hatte einen schwarzen Haar, einen Wuschelkopf und der Blick war durchdringend. Heute weiß ich, dass es ein Shiva-Blick war. Er war sehr, für mich erschreckend. Und ich habe das Buch zur Seite gelegt, ich habe meinem Mann davon erzählt und er meinte, das wäre dunkle Magie. Hat mir das Buch weggenommen und ich weiß nichts weiter von dem Buch. Heute hätte ich gerne den Titel gewusst. Das war circa 1982. 1990 haben wir uns scheiden lassen, mein Mann und ich. Ich hatte auf Unterhalt verzichtet, weil ich für mich geplant hatte. Ich möchte lieber die Haushälfte, die zwar noch belastet ist, ich wollte die Hypotheken weiter abbezahlen, aber ich wollte seine Haushälfte haben und er sollte mir keinen Unterhalt geben. Das war mein Gedanke. Dann bekam ich aber nach circa einem Monat nach der Scheidung die Diagnose, dass ich Brustkrebs habe. Meine Tochter war 7 Jahre alt und ich wollte für sie leben. Dann führte der Weg mich in die Habichtswaldklinik. Dort wurde Lichtmeditation angeboten. Ich hatte von dem Besitzer gehört, der fährt manchmal nach Indien. Und das war mir eigentlich suspekt.
Das war der Herr Wickert.
Ja, aber so weit war ich ja noch nicht. Ich habe nur gedacht, der fährt nach Indien, das ist bestimmt eine Sekte oder so. Damit wollte ich nichts zu tun haben. So, aber ich wollte für meine Tochter leben. Und habe mich bei der Lichtmeditation, die angeboten wurde, habe mich da angemeldet. Und wir waren ungefähr 12 Personen und die Leiterin führte uns durch diese Lichtmeditation. Und schon schnell, beim ersten Mal, bekam ich Energie durch mein Scheitelchakra. Es steigerte sich bis zu Tränen und jedes Mal, wenn ich dort war, wurde es stärker. Dann fühlte ich, das kann nur Gott sein, das kann nicht hier jemand von der Klinik sein, der mich beeinflusst, das muss einfach Gott sein. Ich fühlte so viel Liebe, aber war verunsichert. Aber weil mich keiner beeinflusst hatte und ich diese Energie durch den ganzen Körper spürte, wusste ich, das muss von Gott sein. Und ich wollte die Lichtmeditation für mich lernen. Daraufhin holte ich mir aus der Bibliothek ein Buch über diese Lichtmeditation. Und als ich auf meinem Zimmer war, schlug ich die erste Seite auf und was sah ich da? Das Gesicht aus dem Traum. Bloß, er war da viel jünger auf der Abbildung, schwarz-weiß, die gibt es auch heute noch. Und in meinem Traum war er schon älter, obwohl ich da nichts Oranges gesehen habe. Ich habe nur sein Gesicht gesehen damals wie im Kino. Im Zoom kam das ja auf mich zu und nun sah ich dieses Gesicht auf dem Foto. War mir aber nicht ganz sicher, weil er da jünger war. Und dann bin ich runtergegangen zu der spirituellen Leiterin und sagte, mir kommt das vor, ich habe den im Traum gesehen. Daraufhin setzte sie sich erstmal hin und sagte, ja, das kann schon sein, und zeigte mir ein Buch, wo er abgebildet war und fragte, sie sah so aus, sag ich ja, und das Buch hieß Ziel aller Reisen.
Eine Frage hätte ich noch, weil du sagst, das Scheitelchakra und so, das heißt, du hast diese Begriffe schon vorher gekannt, nicht?
Nein, also es ging durch den Kopf durch quasi, ne? Da begann es und... Wo war ich jetzt?
Ziel aller Reisen.
Ja, dann zeigte sie mir das Buch Ziel aller Reisen. Sag ich, ja, genau das ist es. Und dann sagte sie, ja, das ist ein ganz heiliger Mann, der ist so ähnlich wie Jesus. Und dann gab sie mir einen Flyer über Sai Baba und über die Sai-Organisation und das Buch. Und dann habe ich das gelesen und dann denke ich, mein Gott, das kann es ja nicht, kann es doch nicht geben, Gott auf Erden, und wollte das nicht glauben und habe, also dann begann meine spirituelle Reise, indem ich Bücher und Bücher und Bücher gelesen habe.
Take me home.
Almighty God, take me home.
Also das war mein Einstieg, dass ich von Sai Baba gehört hatte und dann anfing wirklich Bücher zu lesen, noch und nöcher. Hab mir dann die Sai-Briefe bestellt, die ich regelmäßig bekam. Von Anfang an, das habe ich so nachträglich bestellt, von eins. Und dann später auch die Sanatana Sarati, die wurden ja von der Susan Böhnke übersetzt, habe ich mir auch kommen lassen und habe die also gelesen. Ich hatte ja nun gedacht, meine Mutter hatte immer so schöne Sprichworte zur Hand, der Mensch denkt und Gott lenkt. Nun hatte ich ja das Haus, hatte auf Unterhalt verzichtet, weil ich unbedingt wollte, dass mein Mann wieder heiratete. Und das Haus hatte ja nun die Schulden. Ich konnte nicht arbeiten, weil ich Krebs hatte. Daraufhin haben meine Mutter und ich und meine Tochter uns zusammengetan. Mein Sohn war schon groß. Und wir sind in unser Haus eingezogen. Da war vorher mein Mann drin. Ja, und ich lebte von dem Geld meiner Mutter und ich habe mich um sie gekümmert. Hatte ja nun auch Zeit und habe eben diese ganze spirituelle Lektüre gelesen. Dann kam eines Tages in den Sai-Briefen stand das drin, dass Leute gesucht wurden, die zu Guru Purnima 1995 zu Baba fahren wollten und dort eine Aufführung mitmachen wollten. Und da habe ich gedacht, oh, das ist es ja, da möchtest du hin. Aber wie? Meine Mutter, die sagte nein, ich war ja von ihrem Geld abhängig und dachte auch, das wäre eine Sekte da in Indien. Und ich hatte Baba aber inzwischen schon erkannt, dass er Gott auf Erden ist, aber meine Mutter eben noch nicht.
Warst du eigentlich christlich erzogen, also der Begriff Gott?
Ja, also insofern, heute bin ich glücklich darüber, dass meine Eltern so weise waren. Wir sind also nicht getauft worden. Meine Eltern sind aus der Kirche ausgetreten. Wir sind nicht getauft worden. Die Eltern haben gesagt, das müsst ihr selber machen. Wenn ihr so alt seid, entscheidet selber, was für euch das Richtige ist. Heute weiß ich von Baba, dass das die beste Erziehung ist. Wobei natürlich er auch immer wieder sagt, es ist gut, in einer Religion geboren zu sein, aber nicht in ihr zu sterben. Nun gut, also ich bin frei erzogen worden. Wir haben an Jesus geglaubt, dass er auf der Erde war. Wir haben Weihnachten gefeiert, aber sind nicht in die Kirche gegangen. So, mein Vater sagte immer, ich gehe lieber in die Natur, da bin ich Gott näher, als wenn ich in die Kirche gehe und den Leuten zeige, ich bin auch da gewesen. Das war die Einstellung meiner Eltern. Heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Eltern hatte, weil wir waren nicht reich, aber sie waren charakterlich und damisch einwandfrei. Danke, Vati und Mutti. Ja, nun war dieser Aufruf danach, zu Guru Purnima zu kommen. Das war mein allergrößter Wunsch. Nun hatte ich aber, um gesund zu werden, habe ich ja immer seit der Meditation in der Habichtswaldklinik, habe ich jede Nacht, bin ich aufgestanden, habe meditiert und habe mit Baba schon so ein Verhältnis gehabt, dass ich Fragen stellen konnte, die dann so waren, dass ich auf diese Fragen, wenn es ein Ja war, Energie bekam. Dann wusste ich, das war richtig. So, nun kam diese Geschichte mit Guru Purnima und ich hatte kein Geld. Und dann habe ich Baba gefragt, sage ich, Swami, du sagst, wir sollen nicht zu den Menschen gehen, sondern wir sollen zu dir kommen, wenn wir was brauchen. Du gibst uns alles, was wir benötigen. Und ich würde so gerne zu dir nach Puttaparthi fahren. Darf ich den und die Person fragen, ob sie mir das Geld für die Reise gibt? Und ich bekam einen Energieschub. Da wusste ich, das war geklärt. Und 14 Tage später oder eine Woche, ich weiß es nicht mehr, kriegte ich dann den Anruf von der Person, die hat immer mit mir gesprochen. Und dann sage ich, ich würde so gern nach Indien fahren, aber ich habe ja kein Geld. Kannst du mir das leihen? Obwohl ich weiß, dass die Person nicht gut auf Swami zu sprechen war, also ihn ablehnte. Und dann war ich ja schon skeptisch, als ich von Barbara das Ja bekam. Aber die Frage war, was kostet das? Und ich sagte 1350 D-Mark. Kurze Pause. Okay, ist ja nicht so viel, das kannst du haben. War das gebongt. Dann ging es weiter, dann musste ich ja jemanden haben für meine Mutter, weil ich ja dann 14 Tage nicht da war.
Deine Mutter war inzwischen wie alt?
84 ungefähr. Ne?
Okay.
Aber sie konnte noch so kochen oder essen und so. Aber ich brauchte ja jemanden, der während der Zeit auf sie aufpasst und auch für meine Tochter, die war ja 12. Und dann rief ich meine Schwester an und sagte, du, ich möchte gerne nach Indien, kannst du da zu Mutti kommen? Und sagt sie, weiß ich nicht, muss mal nachgucken. Du weißt ja, wir müssen den Urlaub immer schon ein Jahr vorher eintragen. Und ich guck mal nach, sagt sie. Und dann guckt sie und kurze Zeit später kommt sie, sagt sie, du hast ja Glück, ich habe frei, ich habe da Urlaub. So, und dann hat das auch geklappt. Ja, und nun war es so, wir sind in einer Gruppe von 56 Personen gefahren und wir haben in, wie heißt denn das da, von Wickert, so ein Haus, wo man immer üben konnte.
Im stillen Haus.
Genau, da haben wir geprobt an drei Wochenenden. So, und dann wurde entschieden, wer tanzt und wer musiziert und wer in Reserve geht. Ich hatte mich fürs Tanzen entschieden und hatte auch, also wäre angenommen worden. Und dann mussten aber welche in Reserve sein und die bekamen eben das Los. Und dann fingen sie an zu weinen. Oh, ich darf nicht mitmachen. Oh nein. Und naja, also, und dann denke ich, Swami, wenn du wirklich Gott bist, dann ist es dir doch so egal, ob man da nun tanzt oder ob man in Reserve ist. Und dann habe ich mich in Reserve gemeldet und die waren dann happy. Und dann denke ich, eigentlich war das nicht richtig, was du gemacht hast. Denn wenn du das kriegst, dann sollst du es ja machen. Und dann bin ich zu der gegangen, der ich das angeboten habe. Und sie sagte selber, ich habe dasselbe Gefühl gehabt, ja, wir machen das rückgängig, ich will das machen. Dann sind wir zu der Leitung gegangen und haben das beschlossen. Und da sagt sie, nein, das ist jetzt so entschieden worden, das bleibt so. Damit konnten wir leben, das war dann geklärt. Okay, nun habe ich die Proben gemacht, war ich in der Reserve. Und das letzte Mal, also wir haben dreimal geprobt, und beim letzten Mal ist eine, die vorne ein Holzstiel halten sollte, die hat immer rumgemosert. Und die, ich weiß nicht, ob sie von sich aus gekündigt hat oder ob sie gehen sollte, das weiß ich nicht. Jedenfalls, die ist ausgeschieden und dann bin ich da reingekommen und habe diesen Stiel gehalten.
Was für ein Stiel war das? Ein Besenstiel?
Ein Holzstiel. Wusstest du, weißt du nicht. Ein Holzstiel, ungefähr
Meter lang. Wozu war der?
Das kam ja dann später.
Entschuldigung.
Das kommt ja dann später.
Das ist spannend, ich möchte mehr hören.
Ja, so, also, dann haben wir geprobt. Also, das Thema war das. Wir kommen aus der Göttlichkeit, aus der Einheit Gottes. Wir hatten alles weiße Seidenkleidung an und Kronen auf den Köpfen. Und stellten die Krönung der Schöpfung vor, sind aus der Einheit gekommen, haben uns in der, wie heißt es jetzt hier, in der
Vielfalt
verfangen, ja. Und nach einem langen Weg finden wir wieder zurück zu Gott. Das ist unser Thema gewesen. So, jetzt sind wir in Puttaparthi angekommen mit 56 Personen. Am nächsten Tag war Probe in der Purnachandra-Halle und
jetzt möchte ich noch mal wissen, erste Mal Indien für dich.
Ja.
Wie war das für dich? Kommst aus dem Flugzeug, ist tierisch warm.
Ja, das fand ich alles gar nicht so schlimm. Das fand ich sogar ganz spannend. Es ist halt Indien. Das ist nicht so schlimm. Ich war viel mehr gespannt auf den Ashram. Aber wir waren ja nun auch müde, denn der Flug war ja damals viel länger als heute. Da musste man ja noch in Bombay zwischenlanden und dann weiter. Naja, gut. Also wir waren am nächsten Tag um 10 Uhr beim Proben in der Purnachandra-Halle und ich hielt vorne meinen Stock in der Hand, aber mittlerweile, nee, da hielt ich keinen Stock mehr in der Hand, denn da hatte ich erfahren, dass ich die Sonne bin. Und hielt die Sonne in der Hand, vorne, an der Bühne. Und dann probten wir, unten saßen die Musiker und wir waren dann, die getanzt haben. Auf einmal höre ich, Swami kommt. Ich drehe mich um. Und Swami kommt hinter dem Vorhang hervor. Da hinter dem Vorhang hat er seine Privaträume. Und sagt, seid ihr euch auch dessen bewusst, was ihr darstellt? Alle schreien, ja, Swami, ja, Swami. Und ich war ja nun das erste Mal da, hatte keine Ahnung, drehe mich um und guck und sehe, er kommt und kommt und kommt und kommt zu mir. Und dann sagt er, it's a very nice sun. Und dann, das habe ich auch alles noch nicht kapiert am Anfang, denke ich, ja, ist ganz schön. Aber was mich viel mehr interessierte oder erstaunte, war, er roch so gut. Und da habe ich, so naiv wie ich war, da habe ich nur immer gedacht, der kann doch nicht als Gott, kann der doch nicht Aftershave nehmen. Das, heute weiß ich, das ist sein persönlicher Geruch, ein wunderbarer Duft, der übrigens jetzt in den Räucherstäbchen Darshan genauso riecht. Und anschließend ging er dann zu dem Leader. Der eine Musiker kam nach oben und die Katharina Adams, die das alles organisiert hat, eine wunderbare Frau. Da hatte er das erste Mal Vibhuti in meinen Augen materialisiert. Ich habe das vorher noch nicht gesehen, dass aus seiner Hand Vibhuti kam und das wurde dann verteilt. So. Dann hat er noch eine Viertelstunde zugeschaut. Ja, das war der erste Tag für mich in Buddha Party mit Baba. Die Nacht begann und mir ging es gar nicht mehr gut. Also Es kam bei mir oben und unten und überall, wo es war, kam es aus mir heraus. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich müsste sterben. Fieber hatte ich auch. Ich wurde spastisch steif. Alle möglichen Leute kamen zu mir, auch aus Amerika, ein Arzt und so, und sagte, das ist alles gut, es wird alles gut.
Die berühmte Reinigung.
Genau, genau. Aber das wusste ich ja zu der Zeit noch nicht. Und ich konnte also am nächsten Tag nicht bei der Aufführung mitmachen. Aber als ich im Bett lag, hörte ich über die Lautsprecher alles, was, war ja nun der Guru Purnima Tag. Da wurden die ganzen Aufführungen gemacht und das hörte man über die Lautsprecher und ich bekam eigentlich alles mit und das war eigentlich schön. Und mir wurde auch klar, dass er mir alles abgenommen hat. Ich bin nämlich gar kein Theatermensch, weil da jetzt vor der Öffentlichkeit zu stehen und dann zu spielen, ist nicht mein Ding. Und er hat da gesessen und hat zugeschaut. Also was wollte ich mehr? Das ist mir dann da klar geworden. Gut, ja, nun lag ich da im Bett und am Anfang dachte ich, ich würde sterben. Aber dann habe ich Vibhuti, Vibhuti, Vibhuti gefuttert. Auch der Arzt, der aus Amerika sich an mein Bett gesetzt hatte, der sagte auch nur Vibhuti, Vibhuti. Und das habe ich dann auch getan. Ja, und es ging mir tatsächlich 2 Tage schlecht und am 3. Tag war Fototermin. Das wollte ich unbedingt erleben und da habe ich gebetet und das hat auch geklappt. Ich fühlte mich zwar ein bisschen maddelig, aber ich konnte dabei sein in der Purnachandra-Halle zum Abschluss, zum Fototermin. Und da ich ja nun nicht mehr die Tänzerin war, allerdings weißes Gewand mit hatte, das war Vorschrift, wusste ich beim Fototermin nicht, wo ich hin sollte. Und auf einmal landete ich direkt neben Swami, habe ein schönes Bild. Und dann materialisierte Swami, das habe ich auch das erste Mal gesehen, einen circa 4 Zentimeter großen Om, ein Om-Zeichen aus Gold mit Rubinen und weißen Diamanten. Wunderschön. Und Willibald, ich sehe noch seinen Blick, der war etwas traurig, weil er das mit ihr alles organisiert hatte. Er guckte ein bisschen traurig, dass sie das wohl bekam, musste ein bisschen warten. Und eine Weile später hat Swami ihm dann auch noch einen goldenen Ring materialisiert. Da war er natürlich happy. Gut, also damit begann für mich das Erlebnis, dass ich sehen konnte, wie Sai Baba Sachen materialisierte. Er ging durch die Halle von einer Gruppe zur anderen. Wir waren 16 Nationen und ich saß ziemlich weit hinten von unserer Gruppe, nicht vorne in der ersten Reihe oder zweiten oder so, sondern ganz am Ende. Also er ging durch die Purnachandra-Halle, wir waren die zweite Nation, es waren Kinder, die gespielt haben, denen hat er ganz viel Bonbons materialisiert, dann kamen wir dran. Und dann ging er so durch die Reihen und materialisierte Ringe und Uhren und Ketten und Vibhuti und alles Mögliche, also einzelnen Personen. So, und als er am Ende der Purnachandra-Halle war, musste er ja zurückgehen oder ging er zurück. Und dann ging er durch die Reihen und ging auch weiter hinten bei den Leuten, die hinten saßen. Ja, und dann war er ungefähr bei mir 4 Meter entfernt und dann kam es wieder über mich, ich musste weinen und die Tränen schossen aus mir heraus. Ich konnte das nicht zurückhalten, da hat man keine Macht drüber. Und die Tränen flossen und er kam zu mir und er legte die Hand auf meinen Kopf und sagte, be happy. Und in dem Moment, wo er die Hand auflegte, waren die Tränen weg. Und das waren so besondere Erlebnisse, die einfach schön sind, die man einfach so teilen muss, finde ich. Vor allen Dingen, weil Swami sagt, ihr, die sowas erlebt habt, ihr müsst darüber sprechen. Weil wer soll denn sonst das vertreten und erzählen, wenn nicht ihr? Denn ihr habt es doch erlebt. Und das ist jetzt mein Grund gewesen, weshalb ich das jetzt hier auch aufzeichne. So, das war dann die Sache, wo ich so reich beschenkt worden bin in Puttaparthi, Das, was wir dann erlebten, war nicht so wichtig. Damit schließe ich jetzt meine Geschichte, die allerdings weitergeht.
Ja, wir haben jetzt 2019 Genau. Und wir fingen an bei 1993?
92. Genau. Also das war 95. Nun war ich ja nun so glücklich über das, was ich erlebt habe. Hab das zu Hause erzählt, meiner Mutter und meinen Kindern und meiner Schwester. Die wollten das natürlich alles wissen. Die konnten das ja auch nicht glauben. Aber sie sahen, dass ich gesund wurde. Und sie sahen, dass da keine Sekte hintersteckt. Und dass da niemand kam und mich belästigte und kein Geld haben wollte. Denn ich hatte ja kein Geld.
Also das war jetzt noch eine wichtige Information. Du bist denn gesund gewesen?
Ich bin gesund geworden, ja.
Wahnsinn, ja.
Ja. Das war wohl so ein Schlüsselerlebnis für meine Familie, denn, ja, das war schön. Also meine Mutter, die war jetzt offener, sie konnte jetzt das alles annehmen und sich auch Bücher anhören, wenn ich so Ausschnitte mal vorlas. Und meine Tochter, na, die war 12 Jahre, die nahm das sowieso an. Nun hat Swami das ja auch so eingerichtet, dass ich Arbeit bekam. Jetzt war ich ja gesund und war nicht mehr krank. Wenn ich Krebs hatte, kriegst du ja keine Arbeit. Ne? Ich wollte, wie ich das ursprünglich wollte, die Hypotheken zahlen und dann arbeiten. Aber das ging ja nicht, weil ich krank war. Also musste meine Mutter die Hypotheken zahlen. Jetzt habe ich Arbeit bekommen, alles wunderbar, weil ich mit 26 Jahren einmal einen Schwesternhelfer-Lehrgang beim Roten Kreuz gemacht habe. Und weil ich den Lehrgang hatte, konnte ich bei meiner Schwester, die Krankenschwester war, im Augustinum in Kassel im Nachtdienst für 7 Tage im Monat arbeiten. Als ich mich da vorstellte, das ist auch sowas, als ich mich da vorstellte, weil meine Schwester schon dort im Nachtdienst arbeitete und die Pflegedienstleitung sagte, wir brauchen eigentlich jemanden für die Nacht. Da sagte meine Schwester, ja, das könnte ja auch könnte ich ja auch machen. Sagt sie, ja gut, soll sich vorstellen. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und habe mich dort vorgestellt. War beim Direktor, der wusste aber nichts von der Absprache mit der Pflegedienstleitung. Und dann sage ich, ich komme aus Süddeutschland und wollte mich hier vorstellen. Sie suchen jemanden für die Tage, also 6 oder 7 Tage die Woche im Monat. Und dann rief er die Pflegedienstleitung zu sich rein ins Büro und sagte, wie ist das? Wie sieht das aus? Wie haben Sie sich das gedacht? Und dann sagte sie, ja, ich dachte auf, ich glaube, damals war das 480 Euro Markbasis. Und da habe ich gesagt, wie bitte? Das geht auf keinen Fall für mich, weil ich...
Kleinen Moment. Draußen wird gebuddelt. Der Lastwagen bringt den Sand. So, jetzt geht's wieder.
Die Pflegedienstleitung wollte mich auf 480 Markbasis einstellen und da sage ich, damit bin ich nicht einverstanden. Dafür lohnt sich nicht die Fahrt von Süddeutschland rauf und dann unversteuert. Mir geht es eben darum, dass ich sozialversichert bin. Ich bin vorher privatversichert gewesen und ich muss das jetzt geklärt haben. Ja gut, dann überlegte der Direktor und dann sagte er, ja, ist in Ordnung, gehen Sie ins Büro und lassen sich die Papiere unterschreiben. Also war ich jetzt auch sozialversichert. Und 7 Tage im Monat am Stück arbeiten in der Nacht und dann anschließend für die Familie da sein, Oma, und dann in Süddeutschland, optimal. So, das war natürlich Baba. Mittlerweile wusste ich, dass er wirklich der Helfer ist. Ja, also nun habe ich selber Geld gehabt. Nun war es mein Wunsch, Weihnachten in Puttaparthi zu sein, weil ich das ja noch nicht kannte. Und dachte ich, das muss einfach schön sein. Und nun habe ich ja Geld und nun kann ich das auch selber finanzieren mit meiner Tochter und das will ich ihr zeigen. Das war auch wieder so eine Sache, als ich den Flug buchen wollte, waren die günstigen Flüge für die Weihnachtsferienzeit schon ausgebucht. Dann habe ich gedacht, nee, dann nehme ich Julia aus der Schule. Und das war der früheste Termin, der 13. Dezember. Und das haben wir gemacht. Und wir saßen am nächsten Tag hier im Mandir. Und ich erkläre meiner Tochter so leise, wie das alles so vor sich geht. Und dann dreht sich eine Frau vor uns um und spricht in Deutsch, guckt meine Tochter an und sagt, weißt du, hier werden Weihnachten immer Aufführungen gemacht. Und da können alle Kinder mitmachen. Alle Kinder können da mitmachen. Und meine Tochter, ja, weiß nicht und so. Und es ist ja ein bisschen sensibel. Und dann haben wir uns entschieden, sie kann hingehen. Und wenn es ihr nicht gefällt, dann kann sie wiederkommen. Aber mal probieren, okay. Also haben wir den Termin am nächsten Tag wahrgenommen und sind dorthin gegangen. Sie kommt nicht nach Hause zu der Zeit, wie es eigentlich sein sollte. Denke ich auch, das ist eigentlich ganz gutes Zeichen. Jedenfalls kam sie später nach Hause, freute sich und sagte, Mama, was meinst du, wer ich bin, wen ich spiele? Und weil sie zierlich ist und weil sie blond ist, blondes, langes Haar hatte, sagte ich, auf einen Engel, das ist für mich Weihnachtsspiel. Und dann sagt sie, nee. Sagt sie, was kann es denn noch Weihnachten sein? Ich bin auf nichts gekommen. Dann sagt sie, denk doch mal nach Weihnachten. Dann sagt sie, ich bin die Maria. Oh, sag ich, nein, damit habe ich ja nur nicht gerechnet. Okay, ja gut, dann hat sie die Maria spielen dürfen. Also es ist für die Kinder dann auch anstrengend. Es waren dann ungefähr, ich glaube, 700 Kinder, die da mitgemacht haben. Am Anfang waren es ja nur ganz wenig, aber je näher es an Weihnachten ranging, da wurden es immer mehr. Ja, aber sie war ja nun dafür gerade am Anfang da und das war wahrscheinlich der Grund. Wäre sie am Schluss gekommen, dann hätte sie wahrscheinlich die Figur nicht bekommen. Nun gut, es wird alles gelenkt, also das ist mir klar geworden. Ja, und nun war die Aufführung vorbei, Weihnachten, und sie war 12 Jahre zu der Zeit, gerade 13 geworden, Oktober Geburtstag, Dezember, ja. Und dann hatte sie keine Lust mehr, so lange bis zum Schluss im Mandir zu sein, bis zum Schluss. Und dann sind wir schon früher rausgegangen und sind zum Kokosnussstand gegangen. Sind nicht mit der Masse rausgegangen, wann das Arati gesungen wurde. Und es kamen aber keine Leute zum Kokosnussstand. Plötzlich kam aber wieder eine Deutsche. Und dann sage ich, sag mal, warum kommen die denn nicht? Sagt sie, ja, weißt du denn nicht? Baba verteilt doch den Kindern, die da mitgemacht haben, Saris und den Jungs Schals. So, nö, weil ich nicht gut Englisch kann. Und habe ich das gar nicht verstanden. Und dann sage ich, das ist es, komm, habe meine Tochter geschnappt, wir sind wieder zurück. Die Severdals, stopp, stopp, stopp. Dann habe ich ihr das Radebrecht erzählt, dass sie da mitgemacht hat. Sie schnappt meine Tochter und bringt sie direkt vorne vor die Füße da zu Swami. Und ich saß natürlich hinten, ich konnte nicht mit, ist klar. Und nachdem das Arati beendet war und wir uns wieder auf dem Zimmer trafen, kam sie freudestrahlend zurück und brachte eine Sari mit, eine Seidensari. Und dann wollte ich natürlich wissen, was war, und weil ich ja hinten nicht sehen konnte. Und dann sage ich, ja, ist da noch irgendwas gewesen, was Besonderes, hat Baba was gesagt oder gemacht? Nö, hat er mit uns gesprochen und so. Dann sage ich, sonst noch was? Hat er euch gesegnet oder so? Und sagt sie, nö, außer wir haben seine Füße berührt. Dann sage ich, ja, wieso das denn du? Du machst das doch niemals von dir allein. Und dann sagt sie, nö, das haben alle gemacht, da habe ich es auch gemacht. Ja, das war die Geschichte mit meiner Tochter. Da ist sie zu Swami geführt worden. Sie ist zwar nicht so tief mit ihm verwurzelt, aber sie lebt das schon sehr. Das war die zweite Geschichte, wo Swami jemanden aus meiner Familie zu sich geholt hat. Und dann geht's noch weiter. Meine Mutter wurde krank. Sie hatte einen Oberschenkelhalsbruch und es ging langsam mit ihr bergab. Und sie wurde ein Pflegefall. Nun war sie sehr unruhig und sie lag im Bett. Ich habe mit ihr abends immer gebetet und das Lied gesungen, so nimm dann meine Hände. Und dann mit ihrer gebrechlichen alten Stimme, das war schon rührend, Aber das Schöne war, dass ich mich oft an ihr Bett gesetzt habe abends und ihr was vorgelesen, von Barbara vorgelesen habe. Ja. Und dann war sie ganz still. Sie hat nicht mehr viel sprechen können. Sagte, das ist gut. Ja, das ist gut, das stimmt, ja. Oh, toll. So, und wenn ich das dann mal am Abend vergessen habe, dann sagt sie, du hast mir noch nicht vorgelesen. Da hat sie wohl den ganzen Tag drauf gewartet. Und dann habe ich ihr das vorgelesen und dann war sie beruhigt. Und dann haben wir gebetet und haben dieses, so nimm dann meine Hände gesungen. So wurde sie also so an Swami herangeführt und hat auch zu ihm gebetet, hat ihn als Gott angenommen.
Sie war denn inzwischen wie alt geworden?
Ja, da war sie schon über 90, ja.
Das ist nie zu spät.
Nee. Und dann, sie ist mit 1990 ist sie gestorben. Also, sie war über 90. Und dann, das Schönste war dann, weil sie so unruhig war und immer geschrien hat, am Tag und in der Nacht, immer meinen Namen gerufen oder Schwester gerufen. Also man kam nicht mehr zur Ruhe. Dann habe ich mich viel bei ihr aufgehalten im Zimmer, damit sie ihre Panik oder Angst oder was weiß ich. Die Ärzte konnten nichts machen, auch mit Medikamenten nicht. Man konnte sie nicht ruhig stellen. So, nun, ich habe sie zu uns geholt. So, ich habe in dem Zimmer gebügelt. Auf einmal sagt sie, Baba war da. Dann sage ich, ja, das gibt es manchmal, dass er erscheint. Dann sage ich, das ist aber ein ganz tolles Geschenk, so was Großes, dass er zu dir kommt. Und dann sage ich, ja, und wo ist er denn da gewesen? Da. Und zeigte auf die Tür. Sage ich, da in der Tür? Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das schön. Nun ist sie gestorben und 2 Jahre später habe ich in den Zeitbriefen gelesen, dass die Frau von Monsignore Mario, was weiß ich, das ist ein italienischer Priester gewesen, der Swami anerkannt hat als Gott und das auch gesagt hat, aber er wurde natürlich exkommuniziert und er hatte Schwierigkeiten mit der Kirche und hat aber dann danach noch geheiratet. Er starb später und sein Wunsch war, zu Swami zu gehen, zum Sterben hier in das Krankenhaus. Und ich habe in den Zeitbriefen gelesen, dass seine Frau nach seinem Tod ein Interview bei Swami bekommen hat und da fragte sie, Baba, stimmt das, dass du bei Mario oft im Krankenhaus gewesen bist, natürlich feinstofflich. Und dann sagte er, und das war das, was ich mir gemerkt habe, und dann sagte er, ja, das ist manchmal der Fall, dass ich bei Menschen oder bei Menschen erscheine, die mir wichtig sind, bevor sie sterben. Und als ich das gelesen habe ich erkannt, dass meine Mutter recht hat. Und das ist so eine Gnade, wenn man sich dessen nachher bewusst wird. Im Moment, in dem Moment, versteht man alles gar nicht. Das kommt alles so bröckchenweise, wie so ein Puzzle. Und wenn ich mir vorstelle, 95 und jetzt ist 2019, wie ich mich da verändert habe und die Einstellung, ich brauche nichts mehr, ich will nichts mehr, ich will einfach nur noch Swami und Besitz und Karriere und all das ist so unwesentlich und ich merke, dass ich so glücklich bin, dass ich mit so wenig Geld, was ich heute habe, es reicht. Uns geht es viel besser als in Indien, vielen Menschen oder auf der ganzen Welt. Und da denke ich, mein Gott, haben wir das wirklich gut. Diejenigen, die wirklich Swami gefunden haben oder dass er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, das ist das Allergrößte im Leben. Gott zu finden, egal wie man ihn nennt. Gott hat viele Namen und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du dein Herz öffnest für Gott. Egal mit welchem Namen. So ist es. Sei Ram.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch unsere heutige Sendung mit Dörte von Köhnen-Bitthoff beendet. Danke, dass auch Sie wieder dabei waren. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.